Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der alten Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova und wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Heute wieder eins dieser Themen, wo bei mir, wenn man meine Hirnströme messen würde, so eine Flatline sehen würde. Der Vertrag von Rapallo. Warte. Italien, 13. Jahrhundert.
Also, was soll ich jetzt dazu sagen?
Spanien, 17. Jahrhundert.
Stellen wir uns mal ganz doof und sagen falsch.
Verdammt.
Also, es handelt sich um einen Vertrag aus dem Jahr 1922.
Huch.
Und zwar mit einem gewissen aktuellen Bezug, weil er sich zwischen Russland oder der damals noch nicht gegründeten, aber dann sehr bald gegründeten Sowjetunion und der Weimarer Republik, also dem Deutschen Reich, abspielte. Und 1922, da klingeln sämtliche Alarmglocken und Parallelen zur Situation in der Ukraine eben auch. Weil, wenn man jetzt, was ich gleich sage, wenn man jedes Mal, wenn ich sage Deutschland, das Austausch mit Russland, dann gibt es eben sehr viele Parallelen. Und deswegen ist dieser Vertrag von Rapallo heute von einer gewissen Aktualität.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich habe davon ja tatsächlich noch nie gehört.
Also, wir haben zu vergegenwärtigen, und ich sage in Klammern immer das, was dann auf Russland bezogen ist. Wir haben zu gegenwärtigen, dass 1919 der Friedensvertrag von Versailles aufgesetzt wurde. Und dieser Friedensvertrag von Versailles, pauschal gesagt, bedeutete für die Deutschen nichts Gutes.
Mhm.
Wir setzen dahinter die Tatsache, dass 1991 die Sowjetunion oder der Ostblock untergegangen ist und damit auch das Ende dieses riesigen Reiches namens UdSSR verbunden war.
Das heißt, politisch gesehen eine Demütigung. Danach, damals im Deutschen Reich, große wirtschaftliche Probleme wegen der hohen Reparationszahlungen. Ähnlich,
ja,
in den 90er Jahren, ähnlich in
genau.
den 90er Jahren in Russland, die durch eine totale radikale Marktliberalisierung fürchterliche Armut erlebt haben in den 90ern. Ich erinnere mich noch daran, dass wir als ich Zivildienst gemacht habe, gab es etwas, woran wir uns beteiligt haben, das ist die Winterhilfe für Russland.
Ja.
Das heißt, wir
ja.
haben da LKW-weise Lebensmittel, Decken, Tralala rübergefahren, während
ja.
Leute wie Chodorkowski stinkreich geworden sind auf der anderen Seite, ja.
Ja, also wir gehen jetzt wieder zurück zum Vertrag von Rapallo, weil ja. die Russen in diesem Falle jetzt erstmal immer so als Hinterklammer sind. Aber das ist schon
okay.
im Prinzip
ja.
genauso, wie ich das auch meinte. Die Deutschen haben 1919 große Gebietsverluste erlitten.
Mhm.
Das kann man mit cum grano salis, also so ungefähr, auch für die Russen nach 1990 sagen. Es gab schwere Verluste an Industrie, es gab mhm. hohe Reparationen, es gab Entmilitarisierung, es gab Entindustrialisierung. Es gab die Reduzierung der ach so stolzen Reichswehr auf 100.000 Mann.
Ah.
Es wurde das Rheinland besetzt und entmilitarisiert. Mhm. Und schließlich und endlich, das war vermutlich die schwerste Hypothek, wurde in diesem Versailler Friedensvertrag festgelegt, dass Deutschland alleine schuld sei am Ersten Weltkrieg.
Mhm.
So, und wenn du dir jetzt die Argumentation derer anhörst, die damals gegen die Sowjetunion und für den Untergang derselben plädiert haben, dann war eben auch dort sehr viel von dem zu hören.
Mhm.
Also alle abtrünnigen Republiken haben für ihre Situation die UdSSR verantwortlich gemacht. Aus der Sicht der Russen war der Abfall der Teilrepubliken ein hoher Gebietsverlust, es waren Verluste an industriellen Möglichkeiten und es war halt eine Reduzierung der eigenen Machtpower oder der eigenen Möglichkeiten und
mhm.
das tatsächlich, wie du sagtest, eben der Beginn einer schweren wirtschaftlichen Rezession. Davon war auch in der Weimarer Republik sehr viel zu sehen und zu hören und zu lesen. Den Menschen ging es schlecht, sie haben all das, was wir gerade gesagt haben, als eine ja, maximale Hypothek aufgenommen und das ist eine Sammlung von Gründen gewesen, warum eben diese erste Republik gescheitert ist. Und das könnte man, wenn man es jetzt, wie gesagt, immer mit so ein bisschen so ungefähr versieht, auch eben für das Scheitern der postsozialistischen Lage in Russland sehen, weil eben dort auch viele Dinge nicht vernünftig gelungen sind.
Und es geht ja sogar noch weiter, die Parallelen. Also es ist ja nicht so, dass Hitler wir hatten dann die Hyperinflation bis 1923, und es ist ja nicht so, dass Hitler an die Macht gekommen wäre in dieser hyperinflationären Phase. Das wird immer gerne kolportiert, aber tatsächlich hatten wir damals eine deflationäre Phase. Das heißt, die Preise sind gesunken. Die Leute hatten also so gesehen mehr Geld in der Tasche. Und auch das ist ja was so eine Parallele zu Putins Russland heute ist. Also
mit dem Geld konnten sie nichts anfangen, das ist das Problem.
Okay, ja,
das stimmt natürlich, aber das ist...
Und das ist auch ähnlich, ne? Also ich meine, Moskau, St. Petersburg sind natürlich hochmoderne Städte, da fahren Schnellzüge und alles pipapo, aber wenn du 100 Kilometer rausfährst, dann haben die Leute nicht mal fließend Wasser. Ne? Also
ja,
reiches
das
Land,
Problem, das nichts vom du Geld. Du kannst diese beiden Städte auch weiter, es gibt nur eine einzige Verbindung zwischen Moskau und St. Petersburg, nur eine.
Ja.
So, das Land ist in weiten Teilen völlig unterentwickelt, weil eben das ganze Geld, was sie haben, in die Rüstung gesteckt wurde. Aber lass uns jetzt nicht über Russland reden, sondern
wir sind ja
beim Vertrag von Rapallo.
Ich finde es nur so frappierend.
Geht auch noch weiter. Es ist einfach die Frage, wie geht man dann damit um? Und die Regierung, die erste Regierung der Weimarer Republik war unter einem Sozialdemokraten namens Philipp Scheidemann. Und die Regierungsmannschaft, die saß dann in Weimar übrigens, weil in Berlin Bürgerkrieg war, sind sie nach Weimar, deswegen Weimarer Republik, ausgewichen. Und sie haben überlegt, was passiert eigentlich, wenn wir die Unterschrift verweigern?
Unter Versailles.
Unter Versailles und sagen einfach, wir machen das nicht, ihr könnt uns mal. Weil natürlich die Soldaten kamen ja alle teilweise noch bewaffnet wieder zurück und die waren noch kampferprobt und die hatten sozusagen noch die Rüstung an. Wäre es also möglich, die Kampfhandlung wieder aufzunehmen aus deutscher Sicht? Und was wäre dann eigentlich passiert? Jedenfalls möglicherweise. Und dann haben sie diskutiert und haben gesagt, es könnte sein, dass dann vom Westen aus Frankreich das Land besetzt und vom Osten aus Russland. So hat man jedenfalls gedacht. Und das könnte dann letzten Endes zu einer Spaltung unseres Landes führen.
Wahnsinn.
Und das können wir eigentlich nicht wollen.
Ja.
Wir können nicht sagen, wir akzeptieren das nicht und sehen dann, dass unser Land sozusagen zerstört wird. Deswegen wurde der Vertrag unterschrieben. Und deswegen gab es eine starke Destabilisierung, was man natürlich im Moment der Unterschrift nicht wusste. Und was noch viel schlimmer war, und das ist dann letztendlich, was dann zu Hitler führte, haben die Republikgegner mit den Argumenten, die wir am Anfang gesagt haben, was nämlich alles in diesem Versailler Vertrag drin stand, wunderbare, in Anführungsstrichen, Argumente bekommen, dass die Menschen dann gegen dieses System, was die Unterschrift geleistet hat, sich sozusagen dagegen wenden. Und das ist das Gleiche, was auch in Russland passiert. Die Leute haben dann irgendwann nicht mehr verstanden, haben gesagt, sagt mal, wir haben doch diesen Zweiten Weltkrieg gewonnen.
Ja.
Und jetzt werden wir auf einmal sozusagen eine Regionalmacht, wie das dann später Obama genannt hat. Das kann ja irgendwie nicht wahr sein.
Es ist wirklich, also ich habe das war so, ne, der Putin-Hitler-Vergleich und so, okay, aber das ist so frappierende, weil es geht sogar noch weiter. Du sagst, ja, und dann haben die das unterschrieben, aber diese Destabilisierung konnte ja niemand an. Doch, es gab genug Menschen weltweit. Damals gab es noch nicht so viele Menschen. Also einer der berühmtesten war damals der Ökonom John Maynard Keynes, der gesagt hat, wenn die das unterschreiben, dann gibt's den nächsten Krieg. Das heißt, es gab Experten, die gewarnt haben, aber niemand hat drauf gehört. Genau wie heute.
Was Keynes gesagt hat oder was du jetzt gerade von ihm zitiert hast, das stimmt. Aber natürlich ist das auch leicht gesagt. Also wir sagen jetzt auch, wenn wir das mit Russland nicht machen oder mit der Ukraine, dann passiert das und das. Und am nächsten Morgen wachst du auch und alles ist anders. Also das, Geschichte kann man nicht als, ich sag mal, Zukunftsblick benutzen.
Ja, nee, das ist richtig. Das geht
du machst mal, Politik und sagst, die Entscheidung war, das zu unterschreiben. Die Entscheidung war aus der Sicht der verantwortungsvoll Handelnden. Das waren alles außerordentliche Patrioten. Das waren alles Leute, die furchtbar gelitten haben unter dem, was dort in Versailles sich abgespielt hat. Und es gab ja auch unter den Alliierten, die den Vertrag aufgesetzt haben, zum Beispiel der amerikanische Präsident, die gesagt haben, das, was wir hier tun, ist falsch.
Okay.
Und wir müssen gucken, dass wir Deutschland nicht unter völligem Gesichtsverlust abmeiern. Das ist das Gleiche, was wir mit Russland machen müssen, wenn es dann irgendwann dazu kommt. Aber es war einfach das Rache-Element der Franzosen, das sich eben dort durchgesetzt hat. Und wir werden mal erleben, das ist aber auch wieder Zukunft, was dann eines Tages passieren wird, wenn dieser verdammte Krieg in der Ukraine beendet ist. Ich will nur einfach sagen, der Vertrag von Versailles und der Vertrag von Rapallo, das war 1919 und 1922, drei Jahre Beginn der Weimarer Republik sozusagen, liegen zwischen diesen beiden Verträgen. Und in dieser Zeit hat die Regierung versucht, die ja mehrfach dann geändert wurde, weil es gab Wahlen, es gab Rücktritte, es gab Neuwahlen und so weiter, hat versucht, die Folgen dieses Vertrages abzumildern. Du hast gerade schon gesagt, diese irrsinnigen Inflationen, die Geldentwertung, die, ja, da hast du deinen Lohn mit der Schubkarre abgeholt. So viele Scheine kriegtest du da.
Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also, wenn es das nicht als Fotos gäbe, das würde einem keiner glauben.
Würde man nicht glauben. Nee. Ne? Also ich glaube, der größte oder wertvollste in Anführungsstrichen Geldschein hatte 10 Billionen aufgedruckt.
Es gibt sogar eine 100 Billionen Papiermark, 100 Billionen, sehe ich hier, 1924.
Ja. Mhm. Ja. Gleichzeitig gibt es Massendemonstrationen, es gibt Putschversuche in Bayern, es gibt Demonstrationen in Danzig gegen die Abtrennung der Stadt von Deutschland, es gibt einen Aufstand in Schlesien, die den Anschluss an Polen möchten. Es gibt rechtsradikale Putsche, Kapp-Putsch 1920. Gleichzeitig verlieren diejenigen Parteien an Mehrheiten, die die Republik eigentlich ins Leben gerufen haben, beispielsweise die SPD. Mhm. Dann gibt es eine Konferenz in London, die 1921 errechnet, dass die Reparationslast, die auf Deutschland ruht, 132 Milliarden Goldmark ist. Das ist eine Summe, da hat mal einer sich hingesetzt und die versucht so ein bisschen hochzurechnen, an der hätten wir bezahlt bis, glaube ich, 1978.
Alter.
Und das sind alles Dinge, die einfach ja nicht gehen. Dann wird im August 21 Finanzminister Matthias Erzberger ermordet, weil er einer von denjenigen Systempolitikern, so hat man sie beschimpft, ist, der oder
ich
war.
Ich habe schon mal irgendwo gehört.
Ja. Der den Versailler Vertrag unterschrieben hat und der einfach sozusagen die Schuld auf sich genommen hat. Während das alles passiert, sind die eigentlichen Urheber der Katastrophe, nämlich die Militärs, weg. Die haben sich im Sommer, Herbst 1918 aus dem Staub gemacht und haben sich verabschiedet mit dem Satz, es müsste jetzt eine neue Regierung her und da müsste auch dran beteiligt sein, zum Beispiel die SPD, die ja nur lange Zeit in der Opposition war und jetzt aber doch stärkste Partei ist oder starke Partei ist und deswegen müsste die jetzt eine Regierung sein. Und sind dann einfach in die Büsche gegangen und haben diese neue Regierung, also die erste Weimarer Regierung, damit im Töpfchen sitzen lassen, nämlich das, was die Militärs verursacht und eingebrockt haben, auszulöffeln.
Ja.
Der Krieg und die Niederlage des Krieges und diese furchtbaren Verheizen von Tausenden, zigtausenden von Menschen waren Entscheidungen der Militärs und die waren samt und sonders falsch, spätestens im Jahr 1918. So, und die haben nicht die Eier gehabt zu sagen, wir haben das falsch gemacht, wir übernehmen die Verantwortung, sondern sie haben gesagt, wir brauchen eine neue Regierung, haben sich aus dem Staub gemacht, haben sich an dieser Regierung nicht beteiligt, ja, und haben sich auf ihre ostelbischen Landgüter zurückgezogen und haben dann von dort aus erzählt, dass die Niederlage im Krieg nicht etwa ein Versagen der Militärs gewesen sei, sondern an der Heimatfront gescheitert ist, weil diese Heimatfront von Sozialisten und Juden dominiert, der kämpfenden Truppe an der Front in den Rücken gefallen sei.
Die Dolchstoßlegende.
Und dann gab es Karikaturen, wo eine antisemitische, ich weiß gar nicht, wie man diese Figuren bezeichnen soll, die man dann also so.
Das ist so dieser typische Gedungene mit der riesigen Hakennase und den
Klauen. Genau, also diese sowas, furchtbare, ne? Karikatur, die also verletzend hoch 100 ist, die also mit einem Dolch in der Hand sich von hinten an einen auf dem Bauch liegenden, mit dem Gewehr im Anschlag liegenden Soldaten in einem Schützengraben bewegt und die Hand hebt und ihm von hinten den Dolch in den Rücken stößt. So, damit ist die Legende geboren, dass das Militär unschuldig ist. Damit ist die Legende geboren, dass die Juden und die Sozialdemokraten an allem schuld sind. Und die hat man dann in die Regierung geholt, damit sie auch wirklich vorne prominent für jeden sichtbar jene sind, die diese demütigende, Niederlage im Krieg auch noch per Unterschrift unter den Vertrag von Versailles leisten müssen.
Kam dort daher nicht auch dieses Ding im Felde unbesiegt, was ja im Grunde
das
nichts
ist das,
anderes.
Das ist das.
Das ist das, was ja nichts anderes heißt, als wir hätten das gewinnen können, wenn wir gewollt hätten.
Nein, im Felde unbesiegt heißt, es wurde gesagt, wir hätten den Krieg verloren, das stimmt aber gar nicht.
Ach so rum, okay.
Ja? Wir haben ihn nicht verloren, sondern es ist ja kein einziger französischer Panzer über die deutschen Schützengräben rübergerollt. Das hat es ja nicht gegeben, sondern es ist ja vereinzelt schon, aber es hat es so im Prinzip nicht gegeben. Und die Soldaten, die zurückkamen, haben gesagt, was ist das denn jetzt hier? Wir haben hier 4 Jahre lang bis zum Knie im Müll gestanden und darum geschossen und jetzt sagt man uns, wir haben den Krieg verloren, das ist doch alles Quatsch, wir haben ihn ja gar nicht verloren. obwohl sie natürlich doch verloren haben. Aber das hat man ihnen eben nicht gesagt.
Er war halt auch der erste moderne Krieg. Das heißt, ein verlorener Krieg sah früher auch ganz anders aus, ne?
Ja, aber die Wirkungen waren schon dieselben. Also es ist Demoralisierung und das ist einfach das, was eben auch in Russland passiert ist. Wir haben ja gesagt, wir machen das so mal so ein bisschen hin und her. Den Russen hat man gesagt, die Sowjetunion ist eine wunderbare Geschichte, eine Weltmacht. Wir sind auf Augenhöhe und das ist alles super. Und auf einmal sind sie Regionalmacht, reduziert um alle ihre Teilrepubliken. Da bleibt nur noch Russland übrig. Und dann stellen sie fest, das ist alles Quatsch, das stimmt alles überhaupt nicht. Das ist eine totale Demoralisierung. Ja?
Zumal der vermeintliche Gewinn des Zweiten Weltkriegs, also der große Vaterländische Krieg, wie Sie ihn nennen, das ist ja quasi ein zweiter Gründungsmythos dieses Landes.
Und, das, ne?
Sie da ja immer auslassen, ist, dass sie so gut gar nicht dagestanden hätten.
Das ist egal. Weltkrieg, das,
wenn die Amerikaner sie nicht unterstützt hätten, gegen die sie jetzt kämpfen,
das ist, aber anderes Thema. Aber Holger, das ist wirklich völlig wurscht. Es geht jetzt nicht darum, was Sache ist, sondern es geht darum, wie das angekommen ist. Und die Weimarer Republik, also der Versailler Vertrag war ein großer Versuch, eine europäische Friedensordnung herzustellen. Das ist für die Deutschen nicht erkennbar gewesen, weil die damals gesagt haben, das Einzige, was wir sehen, ist für uns schlecht.
Schmach und
so. Und kostet. So, das ist bei den Russen genauso gewesen. Das Einzige, was wir sehen, ist am Ende der Gorbatschow-Ära, dass die Regale leer sind. Es gab nichts zu fressen. Und ich meine, was erwarten wir, dass die Leute dann sagen, juhu, jetzt wird alles besser. Sie waren, das darf man nicht vergessen, sie haben in Moskau jedenfalls diesen Putsch verhindert durch die alkoholkranken Militärs, die da im August 91 loslegten und Gorbatschow absetzen
wollten. Oder die ganze Welt gelernt hat, dass es auch in Russland ein weißes Haus gibt. Ja.
Genau, und insofern, also es gab schon auch Veränderungen in der Gesellschaft, aber sie hatten nichts zu essen. Und dann kam Boris Jelzin, also nach Gorbatschow, Boris Jelzin, und der hat 8 Jahre lang regiert oder 9 und hat dem Land keinen richtigen Schub gegeben, sondern hat es im Grunde genommen weiter verfallen lassen und in die Hände von Oligarchen gegeben. Und einfach, eine Katastrophe. Und dann kommt einer, der sagt, ich werde das ändern. Und der Putin hat vom ersten bis zum letzten Tage gesagt, der Zusammenbruch der UdSSR ist eine Katastrophe. Die Weltfriedensordnung nach 1991 ist nicht in Ordnung. Und das Vorrücken der NATO mit der Osterweiterung ist ebenfalls nicht akzeptabel. Das ist in unterschiedlichen Intonationen immer wieder von ihm gesagt worden. Gehen wir jetzt mal zurück wieder auf 1922.
Ja, wir haben immer noch nicht gesagt, was im Vertrag von Rapallo steht. Ich finde das sehr spannend.
Ja, da sind wir ja noch gar nicht. Gehen wir mal zurück wieder auf die frühen Weimarer Zeiten. Es hat richtungsweisende, tolle Entscheidungen gegeben, genauso wie in der Sowjetunion unter Gorbatschow. Es wird eine Republik in Deutschland. Es ist ein Verfassungsstaat. Es ist eine parlamentarische Demokratie. Ja? Das sind grundlegende, wichtige Entscheidungen gewesen, vor denen man nur den Hut ziehen kann. Dass sie das in dieser Situation so gemacht haben, ist großartig. Sie waren aber außenpolitisch isoliert. Sie waren strategisch, geostrategisch und politisch geschwächt. Sie waren wirtschaftlich ruiniert. Es gab politische Unruhen und sie waren im Prinzip Spielball der alliierten Siegermächte. Das ist immer das Gefühl gewesen. Und wenn du jetzt die letzten 4 Dinge dir nochmal vorführst, außenpolitisch isoliert, strategisch geschwächt, wirtschaftlich ruiniert, Unruhen. In Russland gab es nach 1991 jede Menge Unruhen, ich sag nur Tschetschenien.
Und ja, nicht nur das, die haben sich ja auch, ich meine, du bist ja auch, also die haben sich ja gegenseitig auf der Straße erschossen teilweise.
Ja, das war ist politische Unruhen. Wir müssen ja allgemein bleiben, sonst sind wir hier in 8 Tagen noch
dran. Stimmt.
Also, und sie haben sich gefühlt als Spielball der Supermacht Amerika. Ja, sie sind, nach ihren Vorstellungen sind sie vorgeführt worden. Die Rote Armee musste bis 1994, 95 zurück nach Russland. Da kamen Hunderttausende von Soldaten zum Beispiel aus der DDR oder zigtausende. Die wurden dann in irgendwelche Siedlungen gesetzt, die neu gebaut wurden, aber sie waren demoralisiert. Die haben das nicht verstanden. Unter ihnen im Übrigen auch Wladimir Putin. Ja, der in der Zeit ja
in Dresden,
Stasi-Mann, hätte ich beinahe gesagt, also KGB-Mann in Dresden war. So, und jetzt kommt Folgendes. Wir haben durch die Jahrhunderte hinweg, auch zur Zarenzeit und zur deutschen Kaiserzeit und zur Zeit davor, enge Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, zwischen Deutschen und Russen. Es gab sehr viele deutsche Frauen als Ehefrauen von russischen Zaren und Verbindungen nach Deutschland. Peter der Große ist durch Deutschland gereist, hin und her. Bernsteinzimmer, sage ich nur. Also alles, gibt sehr viele Verbindungen. Und der Vertrag von Rapallo, der im Grunde genommen nebenbei entstanden ist, der war gar nicht so Hauptziel der Deutschen, ist ein Zeichen der beginnenden Normalisierung. Und zwar für die beiden Loser des Ersten Weltkrieges, Deutschland und die damals dann noch junge Sowjetunion, die dann kurz danach sozusagen wirklich offiziell gegründet wird. Und diese beiden Loser, ja, die setzen sich zusammen und sagen, wir werden jetzt mit einem eigenen Vertrag, unabhängig von den anderen Alliierten, das ist wichtig, ja, unabhängig davon, eine, ich sag mal, beginnende Normalisierung festschreiben. Das heißt, wir fangen wirtschaftliche Beziehungen an. Wir tauschen diplomatische Gepflogenheiten aus, Botschafter etc. und versuchen uns gegenseitig sozusagen am Schopfe zu packen und aus der Krise, in der wir stecken, herauszuholen. Die Russen, also dann bald die Sowjets, waren sehr daran interessiert, weil sie A, in Deutschland einen zukünftigen Wirtschaftspartner gesehen haben und B, weil das der erste internationale Vertrag nach der Revolution von 1917 für sie war, also die russische Revolution. Für die Deutschen war das wichtig, weil sie jetzt zum ersten Mal mit ihren Waren, die sie hergestellt haben, in einem anderen Markt aufschlagen konnten. Das heißt, sie konnten Export machen.
Ach, konnten wir vorher gar nicht.
Nee, war verboten. Oder ging nicht.
Ging nicht.
Beziehungsweise, man muss auch fairerweise dazu sagen, so viel haben wir auch nicht produziert.
Stimmt.
Was man hätte aufbringen können. So, und jetzt, also wir befinden uns jetzt am 16. April 1922. So. Das ist der Vertrag, da wird der Vertrag von Rapallo unterschrieben und es ist auch wichtig, von wem er unterschrieben wird, das erzähle ich gleich. Das Gleiche gilt für die Zeit nach der deutschen Einheit und der, ich sag mal, gleichzeitigen Regierungszeit von Helmut Kohl und Boris Jelzin. Es gab deutsch-russische Verträge, es gab deutsch-russische Wirtschaftsabkommen. Es war der Versuch zu sehen, dass diese beiden, und die in ihrer Weise auch lange Zeit Outlaws waren, wieder auf die Beine kommen. Das wiedervereinigte Deutschland mit dem großen Problem, Ostdeutschland, die berühmten neuen Bundesländer sozusagen auf Linie zu kriegen und aufzupäppeln. Boris Jelzin mit seinem am Boden liegenden, desaströs geführten, riesigen Land Russland, das, ich sag's immer wieder, über 12 Zeitzonen geht. Ja.
Und sie sprechen trotzdem alle dieselbe Sprache. Das ist eigentlich
faszinierend. Ja, aber sie kennen sich nicht. Ja,
das stimmt.
Also der Kamtschatka-Mensch kennt niemanden, der in St. Petersburg wohnt. Der muss ja 85 Tage mit dem Pferd reiten, bis er da hinkommt. Also das ist völlig ausgeschlossen, dass das unter einen Hut passt. Ja. Aber egal. Ich glaube auch ehrlich gesagt, sie wissen gar nicht so richtig, was passiert in diesen Ländern, wenn sie an den Ecken wohnen. Also
das kann ich mir auch nicht. Naja gut, sie haben Fernsehen, werden sie alle haben mittlerweile, oder? Also da wird halt nicht erzählt, was passiert, sondern da gibt's halt nur die veröffentlichte Meinung, aber ja.
Ja. Ja, naja. Also wir wollen mal, wir müssen es jetzt nicht, im Detail kann man das sowieso nicht machen, aber es ist jedenfalls der Versuch gewesen, aus dieser sehr komplizierten Beziehung zwischen den beiden Ländern, das war einerseits eben, was ich am Anfang gesagt hatte, lange Zeit gemeinsame Politik, gemeinsame Personen auch teilweise, Verwandtschaftsverhältnisse. Also überleg dir mal, Wilhelm II und Nikolaus, der russische Zar, am Beginn des Ersten waren Vettern. Ja? Und die haben sich immer geschrieben, hallo Niki. Ja, die Briefe beginnen mit lieber Niki. Und dann schreibt der deutsche Kaiser an den russischen Zar. Und ihre Oma war die Königin von England. Also das sind alles Verbindungen, die natürlich ein besonderes Verhältnis machten. Dann wurden sie Kriegsgegner. Während des Krieges haben sie aber einen Separatfrieden geschlossen, 1917 in Brest-Litovsk. Das heißt, sie waren immer schon relativ nah daran sozusagen. Gleichzeitig haben sie lange Zeit davor, 1772 das erste Mal, einen missliebigen Nachbarn aufgeteilt, nämlich Polen. Und hinterher war es so, dass Polen über 100 Jahre gar nicht existierte, beziehungsweise nicht als eigener Staat existierte, sondern von russischen Zaren dominiert wurde und einfach nur eine kurze Zeit eigenständig war, zwischen 1920 und 1939. Dann wurden sie von den Deutschen überfallen und von den Russen. Dann gab es auch wieder einen Separatfrieden, nämlich in Brest-Litovsk. Da haben sich dann die Russen, die Sowjets und die deutschen Generäle die Hände gegeben und haben gesagt, genau an dieser Linie, haben sie dann aufgemalt auf der Landkarte, teilen wir Polen auf. Links kriegt Deutschland, rechts kriegt die Sowjetunion.
Mhm.
Links werden die Vernichtungslager gebaut, rechts kommt Nikita Chruschtschow, der spätere Generalsekretär der KPdSU, und macht aus dem östlichen Teil Polens eine Sowjetrepublik. Dann gibt es 1941 den Krieg gegeneinander und dann beginnt im Grunde genommen das veränderte Verhältnis, weil Stalin eben nicht mehr wie früher gesagt hat, ach, eigentlich sind die Deutschen unsere natürlichen Verbündeten, sondern, und das ist das, weswegen er so groß angesehen wurde, er baut einen, ich sag mal, Kriegsgewinne aus, indem er einfach Länder in eine Art Speckgürtel um die Sowjetunion herum baut als Puffer zwischen Ost und West.
Ja.
So, und aus diesem Höhenflug fallen die Menschen in der Sowjetunion, / Russland, 1990, 91, 92 bis, sagen wir mal, ungefähr 95, 96 tief herab.
Ja.
Ja, und das ist eine ähnliche Situation, wie sie eben erlebt, wie wir sie versucht haben zu beschreiben, für die Menschen, die 1920, 21 gelebt haben und mit dem Vertrag von Rapallo zum ersten Mal gesehen haben, wir können aber auch Selbstpolitik machen, wir können auch Außenpolitik machen, wir sind wieder wer. Und das wurde sehr kritisch gesehen von den übrigen Alliierten, also Franzosen und Engländer fanden das nicht witzig, dass die Deutschen auf einmal mit den Russen einen Separatkram da irgendwie machen. Und sie haben befürchtet, dass jetzt die beiden sich wieder darüber einigen, was man Polen sich vielleicht noch einverleiben könnte und damit den nächsten Krieg beginnen. Also das war dann auch außenpolitisch schon relativ riskant. So, und wenn du das sozusagen überlegst, das ist jetzt 100 Jahre her und es wiederholen sich bestimmte Dinge sehr, das Furchtbare ist...
Ich finde das total erschütternd eigentlich.
Das lass mich einen Satz noch sagen. Mhm. Das Furchtbare ist, wir wissen, wie das dann 1922 folgende weiterging.
Mhm.
Wir wissen, welchen Stellenwert diese vielen emotionalen Missverständnisse auf gesamtgesellschaftlicher Ebene letztendlich hatten. Nämlich, wenn Hitler oder seine Rhetoriker losgelegt haben, wir müssen Versailles revidieren, dann hat das ganze Volk Ja gebrüllt. Und wenn Putin heute sagt, wir müssen verhindern, dass Russland von dem Westen vernichtet wird, weil wir haben diesen Krieg ja eigentlich gar nicht verloren, sondern wir sind die Sieger des Zweiten Weltkriegs, dann brüllen alle Russen Ja.
Mhm.
Dann kommt das Nächste, als dann Hitler am Start war, hat er das allererste, was er gemacht hat oder was die NSDAP oder der neue Staat gemacht hat, er hat systematisch die Zivilgesellschaft abgeschafft.
Ja.
Er hat systematisch
die
Opposition eingelocht und zwar also vom ersten Tage an und hat sie auch nicht wieder rausgelassen, sodass in dem Moment, in dem der Krieg beginnt, also man kann sagen, dass es schon früher war. Ich nehme jetzt mal den 1. September 1939 mit dem Überfall auf Polen.
Mhm.
In dem Moment gibt es in Deutschland keine Zivilgesellschaft mehr. Selbst das Deutsche Rote Kreuz war gleichgeschaltet. Es gibt nicht eine einzige ernstzunehmende Oppositionspartei. Die waren alle außer Landes.
Keine freie Presse.
SPD, KPD waren alle weg. Und es gab auch keine Personen mehr, die da irgendwie ernsthaft in größerer Zahl was machen konnten. Deswegen gab auch keine Presse mehr. Und diese drei oder vier Punkte, die kannst du bei Herrn Putin wirklich aber eins zu eins nachlesen. Das ist genau das Gleiche. Das ist im Übrigen in jeder Diktatur, das muss man mal sagen. Deswegen ist Putin ein Diktator und kein Autokrat. Er ist ein Diktator.
Ja.
Ich würde mal sagen, Erdogan ist mehr so ein Autokrat, weil da gibt es immer noch hier und da und dort den einen oder anderen, der was dagegen hat. Und da gibt es auch eine Partei, die was dagegen hat. Und die dürfen auch den Bürgermeister von Istanbul
stellen. Oder von so ziemlich jeder Großstadt ist ja
oder in Großstädten,
Oppositionsland.
Genau. Aber das so. Und damit so. Und jetzt könnte man eigentlich aufhören und sagen, das ist der Zustand, den wir heute sozusagen erleben und wo wir wissen, So sind die Parallelen. Es ist die Frage, was man daraus für Rückschlüsse zieht.
Kann man daraus ableiten?
Ja, und wenn du das tust, dann muss man im Grunde genommen auf das Ende von Hitler gucken und dann mindestens mal zwei Dinge feststellen. Erstens, mehrere. Es gibt in keinem einzigen Fall ein vertragstreues Verhalten von Hitler. Ja. Ich nehme mal das Münchner Abkommen von 1938. Das ist das Abkommen, da ging es um die sogenannte da ging es um die Tschechei, die hieß damals Tschechei.
Sudetenland, ne? Anschluss Sudetenland.
Sudetenland und so weiter. Mhm. So, und da gab es eine Konferenz in München, an der waren beteiligt Italien, England, Frankreich und Deutschland. Mit ihren Außenministern bzw. mit Hitler. Und da wurde also des Nächtens rumdiskutiert und dann gab es hinterher einen Vertrag oder ein Abkommen. Da stand dann also drin, dass das Sudetenland unverzüglich an Deutschland fällt. Dann gab es ein bisschen was ging an Polen, ein bisschen was ging an Ungarn. Da wurde so im Grunde genommen die damalige Tschechei aufgesplittelt. Mhm. Und es blieb übrig, das, was man dann nannte, die Resttschechei, die sollte unabhängig bleiben. Und das war alles unterschrieben und Hitler hat dann verkündet, damit sind alle territorialen Ansprüche Deutschlands erfüllt. Vorher hatte man Österreich einkassiert, man hat das Rheinland besetzt und wieder militarisiert. Und man hatte so das Hulchina-Ländchen, also ein Kleinkram. Also das war dann sozusagen, das war dann arrondiert. Der berühmte, berüchtigte Volkskörper ist damit arrondiert. Mhm. Und dann ging Chamberlain, der britische Premierminister, ins Flugzeug, landete in London, hielt einen weißen Zettel vor und sagte den Satz Peace for our time.
Legendäres Bild. Appeasement kommt daher, ne?
Daher kommt das Wort Appeasement. Also das Entgegenkommen von an sich als falsch erkannten Forderungen. Also natürlich war es dummes Zeug, dass du einfach, ich meine, klar, da gab es deutsche Mehrheiten und Minderheiten in den Grenzgebieten, ist es heute noch so, dass in Bayern und in Tschechien leben halt Tschechen und Deutsche. So. Das ist halt so. Und man muss halt irgendwie gucken, dass die ihre Sprache und ihre Kultur behalten können. Aber da kannst du nicht einfach jedes Mal die Grenze verändern, wenn da irgendwie mal gerade mehr oder weniger von den anderen leben. So.
Darf ich also Ostukraine und Krim sagen?
Das ist ja genau.
Das ist wirklich exakt dieses Playbook, ne?
Na, es ist noch besser. Es ist noch besser.
Toll.
Es wird noch besser. So. Und das Gleiche, die gleiche Situation haben wir mit der Ukraine als Folge, genau wie bei Hitler, als Folge des verlorenen Ersten Weltkrieges und des Versailler Vertrages. Bei Putin als Folge des verlorenen Kalten Krieges und sozusagen der Neuordnung Europas und der Entlassung in die Freiheit der baltischen Staaten von Georgien, der Ukraine, Kasachstan und so weiter, macht also in der Ukraine Theater und setzt das Minsker Abkommen auf. Das war 2015. Das Minsker Abkommen ist ein Friedensvertrag im Grunde genommen, wo gesagt wird, wir haben das und das Problem. Die Ukraine akzeptiert, dass es Autonomieforderungen gibt und dass die auch berücksichtigt werden müssen in der Verfassung. Die Russen sagen, okay, wir hören auf mit militärischen Aktionen. Wir lassen das jetzt. Das dauerte 3 Tage. Dann haben russische Söldner die erste ukrainische Stadt im Donbass wieder angegriffen und zerstört. 3 Tage. Ja. So. Ergebnis ist, ein Diktator wie Putin unterschreibt dir jeden Vertrag, aber er hat ein größeres Ziel im Kopf. Und das größere Ziel lautet die Wiederherstellung der Sowjetunion. Sagen wir mal zumindest der 3 Kernbereiche der Sowjetunion. Damit sind wir bei der nächsten Sendung, die ebenfalls so lange dauert, nämlich über das dreieinige Russland. Ja, und das dreieinige Russland, das sind Russen, Weißrussen und Großrussen. Mhm. Die Russen sind die Ukrainer, die Weißrussen sind die Belarussen und die Großrussen sind die Russen. Also die in der großen russischen Föderation. Der Belarus ist schon eingeknickt. Der Typ ist ja schon ein Vasallenstaat. Das ist ja schon Russland.
Ich amüsiere mich gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen darüber, wie er rumeiert, um nicht seine Truppen schicken zu müssen, weil er ganz genau weiß, dass er dann weggeputscht wird und wie gleichzeitig immer irgendwelche Leute die Bahnstrecken sabotieren.
Ich wollte nur sagen, also da sozusagen ist vollkommen klar, dieses Minsker Abkommen ist genauso blödsinnig wie das Münchner Abkommen, weil eben einer von denen, die unterzeichnet haben, schon im Moment der Unterzeichnung wusste, dass er den Vertrag bricht.
Ja.
Und Hitler hat den Vertrag am 15. März 1939 gebrochen, indem er nach Prag einmarschiert ist und die sogenannte Resttschechei zerschlagen hat. Mhm. So. Bei Putin ist es nicht die Resttschechei und nicht ein Aufmarschgebiet für einen Krieg gegen Amerika oder gegen Russland oder gegen wen auch immer, sondern es ist einfach die Wiederherstellung dieses alten, von ihm völlig mystifizierten, aus der Kiewer Rus stammenden, orthodox-christlichen, dreieinigen russischen Einheit. Und diese russische Einheit beinhaltet Minimum die russische Föderation, die Ukraine und Belarus. Wenn wir jetzt einen Vergleich machen und sagen, wie ist es eigentlich ausgegangen, dann wissen wir, Hitler hat nach dem Einmarsch in Prag angefangen mit Polen, dann im Westen hat lauter Kriege geführt, mhm, bis 1945, bis halt Europa im Grunde genommen komplett im Krieg stand. Und dann kam kurz vor Ende der Punkt, dass er gesagt hat, wir werden den Krieg verlieren. Das hat er gewusst oder gesehen. Und daraus folgt für mich, dass das deutsche Volk nicht in der Lage ist, sich gegen die Übermacht oder gegen die anderen Untermenschen, in Anführungsstrichen, ja, gesagt, zu wehren und erfolgreich zu wehren. Deshalb soll es untergehen. Es hat das Recht verwirkt, auf der Erde zu sein und hat den Befehl zur verbrannten Erde gegeben. Der wurde nicht ausgeführt und damit hat Deutschland wenigstens einen Teil der Infrastruktur erhalten. Hm. Und die war auch gar nicht so zerstört, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber jedenfalls damit konnte der Wiederaufbau erfolgreich beginnen. Bei den Russen gibt es seit einiger Zeit die Vorstellung, der Westen habe das Ziel, das Land zu vernichten.
Ja.
Das ist zwar völlig absurd, also es ist wirklich, das ist eine so unfassbare Quatsch.
Das ist der eigentliche Wahnsinn an dieser ganzen Sache, wo ich auch immer wieder denke, sag mal, siehst du nicht,
ja, dass wir hier einfach nur... Ja, aber das ist das Gleiche, wie die Deutschen haben gesagt, die Juden beherrschen uns. Ja. Und ich stelle jetzt noch einmal für jeden, der es gerne wissen will, überlegt mal, wie viele Juden in Deutschland gewohnt haben oder gelebt haben, als die Nazis an die Macht kamen. Das waren 598.000.
Eine halbe Million, ja.
Eine halbe Million bei 82 Millionen Bevölkerung, da war überhaupt keine...
So mächtig waren die.
Ja, genau. Die Hälfte war arm. An der armen Küche in Berlin hingen sie und konnten nicht überleben ohne die Spenden anderer. Also, es gibt einfach sozusagen Aushilfsfata Morganen, die dann ins Rennen geschmissen werden, um irgendetwas zu begründen, was letztendlich eine Katastrophe ist. Und das hat jetzt der Medvedev ausgesprochen. Ja, der hat gesagt, wenn es dem Westen gelingt, Russland zu vernichten, dann werden wir uns mit einem großen Knall verabschieden. Das ist ein derartig großer Minderwertigkeitskomplex, der sich da hervortut, dass man wirklich Angst und Bange haben muss. Das ist wie einer, der suizidgefährdet ist und dann irgendwann wirklich von der Brücke springt.
Ja, aber dann kann doch eigentlich die einzige Handlungsanweisung, die sich daraus ableiten lässt, kann doch dann eigentlich nur sein, ja gut, dann lasst ihn gewähren. Und das kann es ja nur dann erst gehen recht wir mit nicht sein.
Drauf. Das ist der Punkt. Eben. Das ist der Punkt. Es geht ja um eine Atombombe. Nee,
ich meine, dann lass den gewähren im Sinne von, ja, schmeißt die Ukraine unter den Bus, schmeißt einfach alles unter den Bus, was er haben will. Und wenn er Polen haben will, ja, dann fliegt halt Polen unter den Bus. Und wenn er die Bundesrepublik haben will, dann fliegt die halt unter den Bus. Hauptsache, er hat keinen eine Grund Atombombe. Zu sagen, man will Russland vernichten. Und das kann es nicht sein.
Nein, das habe ich jetzt entweder falsch verstanden oder du hast es unklar formuliert. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir akzeptieren, dass er die Ukraine einkassiert, dann haben wir für alle Zeiten mit Recht aggressive Ukrainer gegen uns, die uns sagen werden, ihr habt uns verarscht, geopfert, getötet. Ihr seid die Schuldigen daran, dass es das Land nicht mehr gibt. Das sagen sie dann auch zu Recht. Ja. Die zweite Alternative ist das, was wir tun, nämlich wir pumpen das Land mit Waffen voll und hoffen, dass sie die Russen schlagen und dass die Russen irgendwann aus dem Land abziehen müssen, weil sie sagen, die Verluste werden so hoch, mhm, das kriegen wir nicht mehr hin und die russischen Mütter fangen an zu rebellieren und sagen dem Putin, du musst jetzt weg.
Ja,
so,
das ja die Kosten ist hochtreiben, ja, 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 ja.
Kosten hochtreiben, ja. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wenn das Gefühl in Russland bleibt, Verlierer zu sein, und jetzt endlich mal Stärke demonstrieren zu müssen, weil wir sonst ja wieder völlig hinter den Amerikanern zurückfallen. Und da ist ein uralter Mann am Start, der ist bald 80 Jahre und der macht uns jetzt lang, das kann doch nicht sein. Ja, wenn das Gefühl weiterhin so bleibt, dann wird Herr Putin in der Bevölkerung einen gewissen Rückhalt behalten und er kann das eben dann auch immer weiter treiben. Es spricht dagegen, das, was du gerade gesagt hast, dieses Hochtreiben der Kosten. Aber das wiederum bedeutet, und das will ich jetzt als Schluss sagen, weil sonst kommen wir hier vom Höchstchen auf Stöckchen, bedeutet eine totale Veränderung der westlichen Gesellschaften. Weil dann müssen wir eine Strategie fahren, die sagt, wir nehmen in Kauf und beabsichtigen es sogar, dass durch unser Handeln Menschen zu Schaden kommen. Mhm. Ja, jeder abgeschossene russische Hubschrauber ist ein guter Hubschrauber. Das ist eine Katastrophe, weil es tatsächlich eine Unmenschlichkeit ist. Da sitzen auch junge Männer drin, die nichts dafür können, dass die Welt so ist, wie sie ist. Also wir verlieren sozusagen unsere Menschlichkeit, unsere Empathiefähigkeit, unsere eher dem Leben zugewandte Lebensform.
Mhm.
Und machen das nur, um so eine Arschnase wie den Putin in die Schranken zu weisen. Und das wird uns auf Jahre verändern, und zwar zum Negativen.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und zwei Nachträge. Wir haben die Sendung aufgenommen am 30. März 2022. Je nachdem, wie dynamisch sich das da in der Ukraine entwickelt, ist einiges von dem, was wir gesagt haben, schon wieder nicht mehr aktuell oder umso aktueller. Und in Polen, damals der Tschechoslowakei, Ungarn und der DDR, haben insgesamt gut 600.000 russische Soldaten oder Rote Armee-Soldaten gestanden. Alleine in der DDR waren das 350.000. Wir danken für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 18. April 2022. Da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.